Einen schönen guten Morgen, liebe Waldgemeinde. Es ist mir eine Ehre, hier zu stehen. Möge der Heilige Geist wirken im Redner und im Hörer und in der Hörerin, in der Rednerin. Das heutige Thema: Gruben in der Wüste oder grabt Gruben in der Wüste. Der Text steht in 2. Könige, Kapitel 3. Und ich werde ihn relativ schnell lesen. 2. Könige, Kapitel 3, Verse 4 bis 20. Mischa aber, der König der Moabiter, besaß viele Schafe und hatte dem König von Israel 100.000 Lämmer und 100.000 ungeschorene Widder zu entrichten. Als aber Ahab tot war, fiel der König der Moabiter ab vom König von Israel. Und alsbald zog der König Joram von Samaria und bot ganz Israel auf und sandte hin zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen: Der König der Moabiter ist von mir abgefallen. Komm mit mir, um gegen die Moabiter zu kämpfen. Er sprach: Ich will kommen. Ich bin wie du und mein Volk wie dein Volk und meine Rosse wie deine Rosse. Und Joram sprach: Welchen Weg wollen wir hinaufziehen? Josaphat sprach: Den Weg durch die Wüste Edom. So sie zogen hin, der König von Israel, der König von Juda und der König von Edom. Und als sie 7 Tagesreisen weit gezogen waren, hatte das Heer und das Vieh, das bei ihnen war, kein Wasser. Da sprach der König von Israel: O weh, der Herr hat diese 3 Könige hergerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Josaphat aber sprach: Ist kein Prophet des Herrn hier, dass wir den Herrn durch ihn befragen? Da antwortete einer unter den Knechten des Königs von Israel und sprach: Hier ist Elisa, der Sohn Schaphats, der Elia Wasser in die Hände goss. Josaphat sprach: Des Herrn Wort ist bei ihm. So zogen zu ihm hinab der König von Israel und Josaphat und der König von Edom. Elisa aber sprach zum König von Israel: Was habe ich mit dir zu schaffen? Geh hin zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Der König von Israel sprach zu ihm: Nicht doch, denn der Herr hat diese 3 Könige hergerufen, um sie in die Hand der Moabiter zu geben. Elisa sprach: So wahr der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe. Wenn ich nicht Josaphat, dem König von Juda, gewogen wäre, ich wollte dich nicht ansehen noch achten. So bringt mir nun einen Spielmann. Und als der Spielmann auf den Saiten spielte, kam die Hand des Herrn auf Elisa. Und er sprach: So spricht der Herr. Macht hier und da Gruben in diesem Tal. Denn so spricht der Herr: Ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, dennoch soll das Tal voll Wasser werden, dass ihr und eure Leute und euer Vieh trinken könnt. Und das ist noch ein Geringes vor dem Herrn, er wird auch die Moabiter in eure Hand geben, sodass ihr Wüste machen werdet, alle feste Städte und alle auserwählten Städte, und fällen alle guten Bäume und verstopfen alle Wasserbrunnen und alle guten Äcker mit Steinen verderben. Am Morgen aber, zur Zeit, da man Speiseopfer opferte, siehe, da kam Wasser von Edom her und füllte das Land mit Wasser. Soweit der Bibeltext, 2. Könige, Kapitel 3. Oh, jetzt habe ich vergessen, hier zu drücken. Oder seht ihr schon irgendwas? Wo muss ich das hinhalten? Wo ist der Sender? Nach da. Gut, das sollte eigentlich das erste Bild sein zur Einladung. Einleitung: Grabt Gruben in der Wüste. Oh nee, da sind wir jetzt ganz falsch. Wir müssten die Bilder haben mit den Nummern. 1 bis 9, genau. Man sieht, es war wahrscheinlich nicht perfekt, aber hier haben wir eine Karte von Israel. Die wahre Geschichte, die ich gerade vorgelesen habe, spielt um 850 vor Christus in der Zeit der Könige. Der erste König Saul, sein Nachfolger David und dessen Sohn Salomo waren gestorben, und das Land Israel wurde in Nord und Süd unterteilt. Das Nordreich wurde Israel genannt, das Südreich wurde Juda genannt. Moab, Die Nachfahren von Abrahams Neffen Lot waren hier angesiedelt in der Nähe, wo früher mal Sodom und Gomorra gewesen war. Das ist bei dem Toten Meer um die Ecke. Zu dieser Zeit des Königs Joram war Moab dem Nordreich gegenüber tributpflichtig, wurde aber aufmüpfig und wollte keinen Tribut mehr zahlen. Aber allein traute sich der König von Israel nicht in den Kampf und bittet also den König vom Südreich, von Juda, um Unterstützung. Nach dem Motto, vereint sind wir stark, wir wollen es den Moabitern schon zeigen, wer hier das Sagen hat und wer verliert schon gerne seine Einnahmequellen. So heißt es in 2. Könige, Kapitel 3. Und er ging hin und sandte zu Josaphat, dem König von Juda, und ließ ihm sagen, der König von Moab hat mit mir gebrochen. Willst du mit mir gehen, Moab, in den Kampf ziehen? Und er sagte, ich will hinaufziehen. Ich bin wie du, mein Volk wie dein Volk, meine Pferde wie deine Pferde. Und er sagte, welchen Weg wollen wir hinaufziehen? Er sagte, den Weg durch die Wüste Edom. Was hier anscheinend zählt, ist Manneskraft, Pferdestärke. Solange wir jung und voller Kraft und gesund sind, fragen wir vielleicht nicht viel nach Gott. Ganz bewusst sollte der Weg durch die Wüste gehen, aber Wasser nahmen sie nicht genug mit. Nach 7 Tagen hatten sie fertig. Mensch und Vieh sind erschöpft. Konnten sie das nicht vorher überdenken? Fehlte ihnen die deutsche gute Planung? Der Krieg hatte noch nicht mal begonnen und sie waren am Ende. So ist das, wenn man Gott aus dem Spiel lässt und nur auf eigene Kraft baut. 3 Könige, 3 Heeres, Kriegsheere, super ausgestattet, aber nicht genug Wasser. Das ist ein gutes Bild für ein Leben ohne Gott. Ein trockener Ast an einem stürmischen Tag ist nicht schwächer als 3 militärische Heere in der Wüste ohne Wasser. 3 mächtige Könige, die über Tausende von Soldaten herrschen, aber nicht ein Regenwölkchen am Himmel produzieren können. In Zeiten der Not zeigt es sich, wie schwach wir Menschen wirklich sind. Und was macht der Mensch oft? Wenn er in Not und Krise steckt, er klagt Gott an. Ja, es war die Idee des Königs vom Nordreich, von Israel. Er wollte seinen Tribut. Und plötzlich steckt er in einer Krise und schiebt Gott die Schuld dafür in die Schuhe. Gott ist schuld. Kein Wasser. Wie kann Gott das nur zulassen? Vers 10 in diesem 3. Kapitel. Wehe, der Herr hat diese 3 Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Stimmt doch gar nicht. Aber so hat er es gesehen. Wären sie einen anderen Weg gegangen, wäre die Sache gut und siegreich ausgegangen, dann hätten sie mit geschwollener Brust dagestanden, prächtige Heere, stolze Rosse, sie hätten sie gelobt und ihre wunderbare Kriegsführung hervorgehoben und mit der Planung geprahlt. Aber nun waren sie gescheitert. Sie hatten kein Wasser. Und in ihrer Kurzsichtigkeit klagen sie Gott an. Hatten sie am Anfang nach Gott gefragt? Es steht nicht geschrieben. Sie hätten sich mal ein Vorbild nehmen sollen an ihren Vorfahren. Da hätten sie sich ein Beispiel nehmen sollen. In Richter Kapitel 1 steht, nach dem Tode Josuas fragten die Kinder Israels den Herrn und sprachen, wer von uns soll zuerst ausziehen, den Krieg gegen die Kanaaniter zu beginnen? Und der Herr sprach, Juda soll ausziehen. Oder auch später der König David. Er fragte zuerst Gott, soll ich in eine der Städte Judas hinaufziehen? Und der Herr sprach zu ihm, zieh hinauf. Und David sagte, wohin soll ich hinaufziehen? Und er sprach, nach Hebron. Klare Frage, klare Antwort, Wegweisung. Aber diese Könige haben nicht nach Gott gefragt. Sie fragten überhaupt nicht nach Gott, ob sie in den Krieg gehen sollten, welchen Weg sie gehen sollten, wen sie mitnehmen sollten. Gar nicht. Sie fragten einfach nicht nach Gott. Ist das in deinem Leben auch manchmal so? Aber wenn wir in Schwierigkeiten stecken und nicht mehr aus und ein wissen, dann gibt es plötzlich für uns in unserer Erinnerung einen Gott im Himmel. Typisch Mensch, solange alles gut geht, kann Gott in seinem Himmel bleiben, wie mir mal jemand gesagt hat. Aber wenn wir nicht mehr weiter wissen, soll er bitteschön sofort kommen und machen, was ich möchte. Jetzt sind sie in der Krise, die Könige, und suchen nach Gott. Sie suchen einen, der Gott fragen kann. Und da ist Elisa, der Ex-Gehilfe von dem Propheten Elia. Elia, ihr erinnert euch, konnte sich den Friedhof sparen, denn Gott hat ihn in einer Feuerkarosse in den Himmel gerufen. Zu Elisa gehen die drei Könige, um Wort Gottes zu erbitten, um Hilfe zu bekommen. Aber der Mann Gottes ist gar nicht gut gelaunt. Er mag den König des Nordens, den König Israels, nicht. Mit ihm wollte er nichts zu tun haben. Der König vom Norden ist für ihn wie ein Heide, ein großer Sünder vor dem Herrn, denn die aus dem Norden waren nicht in den Süden zum Tempel gekommen, zum Anbeten, sondern sie hatten sich goldene Kälber gegossen und haben dort angebetet. Das geht nicht im Volk Gottes. Den Nordkönig hätte der Prophet noch nicht mal empfangen, geschweige denn mit ihm geredet, wenn nicht Josaphat, der König von Juda aus dem Südreich, dabei gewesen wäre. Der Prophet ist aufgebracht, aber so gereizt will er nicht vor Gott treten und er sagt, holt mir einen Saitenspieler. Er weiß, dass die Musik seine Nerven beruhigt und Elisa lässt sich dann als Sprachrohr für Gott gebrauchen. So spricht der Herr, macht in diesem Tal Grube an Grube, denn so spricht der Herr, ihr werdet keinen Wind noch Regen sehen, dennoch soll dieses Tal voll Wasser werden, sodass ihr zu trinken habt, ihr und auch euer kleines und großes Vieh. Und das ist noch ein geringes vor dem Herrn. Er wird auch die Moabiter in eure Hand geben. Wir wollen drei Punkte betrachten. Ganz kurz unsere Haltung, ein längerer Punkt unsere Aufgabe und ganz kurz Gottes Aufgabe. Ich denke, unsere Situation ist diese von Johannes 15. Die Könige waren absolut auf Hilfe angewiesen. Du und ich ebenfalls. Auch die Gemeinde. Wir sind von Gott abhängig wie die Rebe von dem Weinstock. Oh ja, sicher hätten sie einige Tage und haben einige Tage in der Wüste geschafft, 7 Tage ohne Wasser oder beziehungsweise dann ging das Wasser, das sie mitgebracht hatten, zur Neige. Wasser steht manchmal für den Heiligen Geist als Beispiel. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ohne ihn sind wir geistlich tot. Was soll denn das Wasser sonst sein, das uns durch die geistliche Wüste trägt? Menschliche Intelligenz und Weisheit? Religiöser Input von Theologen, der die Gläubigen erleuchten soll? Ohne den Heiligen Geist geht gar nichts. Die Kirche, die Gemeinde hängt von ihm ab. Wir können über Ethik und Moral reden, aber das verändert kein Herz. Ohne den Heiligen Geist schläft die Kirche tiefer als der Bär seinen Winterschlaf. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie viel können wir tun ohne ihn? Nichts. Das ist unsere Situation und das sollte uns bewusst sein, das sollte unsere Haltung sein. Das sollten wir im Hinterkopf bewahren. Kommen wir zu unserer Aufgabe, Gruben graben. Aber oft ist es so, bis wir nicht mit leeren Händen dastehen, kann Gott sie nicht füllen. Bis wir nicht unsere Schwäche anerkennen, sind wir kein gutes Gefäß für die Allmacht Gottes. Was hatte Gott dem Paulus geantwortet, als dieser sein Wasser in der Wüste suchte, sein Leid loswerden wollte? Gott sagte zu ihm, steht in 2. Korinther 12, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Gottes Gnade. Ja, auch meine Schwachheit kann eine Grube sein, die der Herr füllt. Was war denn nun die Aufgabe der Könige? Sagte der Prophet zu ihnen, na, dann geht mal los und sucht Wasser, wenn ihr keins habt. Das ist doch nicht mein Problem. Bohrt mal Löcher und guckt, ob ihr irgendwo noch eine Quelle findet, eine Oase. Das hat er nicht gesagt. Gott sprach durch den Propheten, so spricht der Herr, macht hier und da Gruben in diesem Tal. Ora et labora. Kennen die meisten von euch, ist lateinisch. Das ist nicht nur ein Benediktiner, eine Benediktinerregel, bete und arbeite heißt das, sondern das ist oft so in Gottes Welt. Gott um Hilfe bitten, aber dabei nicht immer untätig bleiben. Wer um Regen bittet, sollte was mitnehmen? Regenschirm, genau. Er sollte den Regenschirm nicht zu Hause lassen, wenn er um Regen bittet. Wir sollten im Glauben Schritte tun, macht Gruben, damit das Wasser bleibt. Wie geht das denn mit den Grubengraben? Ich persönlich bin, wenn ich jetzt Martha und Maria vergleiche, eher eine Martha. Ich hetze und renne durch meinen Tag und es ist für mich Arbeit, zu sagen, so jetzt setze ich mich hin, schlage meine Bibel auf, spreche mit Gott, bin in der Stille oder rede mit ihm in lauten Worten. Das Stillhalten, wie die Maria zu Jesu Füßen, ist meine Arbeit, das ist mein Grubengraben. Dabei komme ich geistlich gesehen manchmal ins Schwitzen. Bibel lesen, über den Text meditieren, mit Gott reden, wirklich, das kann manchmal Arbeit sein. Aber gerade das ist eine Art, eine der Arten, Gruben zu graben. An einem Ort bleiben, Stille halten, in die Tiefe gehen. Ein Loch buddeln, in dem sich später Gottes Wasser sammeln kann. Während der Arbeit, während man buddelt und gräbt, sieht man noch nicht viel davon. Aber wie Dietrich Bonhoeffer schon formuliert hat, nicht alle unsere Wünsche, aber alle seine Verheißungen erfüllt Gott. Amen dazu. Also, den Tag mit Gott besprechen, meine Termine, Begegnungen, meine Ängste, meine Sorgen, einfach alles vor Gott hinlegen, aussprechen und dann den Tag aus seiner Hand nehmen. Das wäre eine Art von Grubenbauen. Eine andere Art von Grubengraben in meinem Leben ist, dass ich, wenn ich im Bus fahre, auf dem Flughafen laufe, dass ich kleine Kärtchen auslege, Postkarten, kleine Schriften, die auf Jesus hinweisen, auf sein Erlösungswerk am Kreuz. Da grabe ich Gruben, die Gott, Jesus, der Heilige Geist später füllen können für die Menschen, die das finden, lesen und sich verändern lassen durch Gott. Die Ägypter waren ganz toll mit Gruben bauen. Nordafrika, der Nil, da wo es oben grün ist und dann seht ihr den ganzen Nil runterfließen, eine fruchtbare Gegend im Nil. Und die Ägypter waren sehr weise und wussten, wie man das Hochwasser des Nils zu bestimmten Jahreszeiten einfangen konnte. Sie haben Kanäle gebaut, ein Kanalsystem aufgebaut, wo das Hochwasser dann sich gesammelt hat und liegen blieb und sie das später noch nutzen konnten in Trockenperioden. Ihre Wasserspeicher. Wenn wir doch in der Gemeinde auch immer wieder so Gruben graben könnten. Etwas tun, was man im Moment vielleicht, da sieht man keinen Erfolg, aber das ist für die Zukunft. Das ist für das Morgen. In die Missionsarbeit hineinarbeiten, spenden, beten, besuchen, in die Jugendarbeit. Das sieht man heute vielleicht nicht, aber morgen wird man es sehen. Die Grube wird gefüllt. Gruben auch in deinem persönlichen Leben. Sei einfach vorbereitet, immer wieder, und ich spreche mir das selber zu, dass der Heilige Geist wirken kann. So spricht der Herr. Macht hier und da Gruben in diesem Tal. Mach Gruben in deinem Herzen, keine Mördergruben. Heilig Geist Gruben in deinem Herzen. Öffne dich, lass Gott Zeit, damit er dich füllt. Das ist unsere Aufgabe, Gruben graben. Die Gruben mit Wasser füllen ist Gottes Aufgabe. Lasst uns in unserem Leben immer wieder vorbereitet sein und bereiten auch für andere, für die Zukunft, damit Gottes Geist fließen kann, wirken kann, füllen kann. Vielleicht denkst du, wozu soll ich mich bewegen und Löcher graben? Wir wollen erstmal schauen, ob Gott überhaupt was tut. Wenn ich sehe, dass Gott irgendwas tut, dann kann ich immer noch anfangen zu buddeln. Aber oft ist das so, dass Gott das andersrum möchte. Dass wir einen Vertrauensvorschuss geben. Dass wir Schritte tun. Denn so zu denken, erst soll Gott was tun, hat er ja schon längst. Aber im Moment siehst du das vielleicht nicht. Das ist ein Weg des Unglaubens. Aber Gott möchte unser Vertrauen. Welch eine Grube hat Noah gebaut? Jahrelang an der Arche gebaut, keinen Tropfen Wasser gesehen, sag ich mal so. Betest du vielleicht für deine Frau, für deinen Mann, für deine Kinder, für deine Schwiegereltern, Enkel, Eltern, vielleicht schon jahrelang, gräbst eine Grube und siehst keine Veränderung? Mach trotzdem weiter. Zu Gottes Zeit, auf Gottes Art, wird er handeln. Nach seinem Willen. Erst dein Vertrauen, dann wirkt er. So ist es oft, auch bei Jesus ist es oft so gewesen. Er hat ein Wunder gewirkt, oft, nicht immer, wenn er den Glauben bei den Menschen gesehen hat. Oder auch diese Begebenheit aus dem Alten Testament. Das Volk ist in der Wüste, steht vor dem Fluss Jordan, soll den Jordan überqueren, das ganze Volk. Zu Anfang stehen die Priester mit der Bundeslade. Das Wasser ist da, sie können nicht durch diesen Fluss, aber da geschieht ein Wunder, wie schon am Roten Meer. Und erst als die Priester die Füße in das Wasser stellen, einen Schritt tun, sie werden nass, da stoppt Gott das Wasser auf der einen Seite und sie können trockenen Fußes durch den Jordan gehen in das verheißene Land. Die Priester mussten Glaubensschritte tun. Dann kam das Wunder und das Flusswasser wurde wie eine Wand zurückgehalten. Wie oft haben wir auch gebetet und im Grunde gar keine Antwort erwartet? Gebet ohne Glauben, ohne Vertrauen. Unser Unglaube, unser Nichtvertrauen, sage ich mal so salopp, tut Gott weh. Und ich beziehe mich voll mit ein. Jesus schimpfte über die Jünger, als sie einen Epileptiker nicht heilen konnten. Und Jesus sagte zu den Jüngern, was seid ihr nur für eine ungläubige und verkehrte Generation? Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Dieser Unglaube. Herr, schenke mir Glauben. Unser Vertrauen ehrt Gott. Grabt Gruben in der Wüste, investiert ins Reich Gottes, auch wenn du erstmal nichts siehst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ich erinnere mich auch an die Witwe mit den zwei Söhnen und dem Ölwunder. Derselbe Prophet Elisa hatte zu ihr gesagt, geh, erbitte dir draußen von allen deinen Nachbarn Gefäße, leere Gefäße, nicht zu wenige. Die meisten von euch kennen das Ölwunder. Das bisschen Öl hat sich multipliziert wie die Brote und die Fische. Ja, grabt Gruben, grabt Zisternen, grabt in diesem Tal Zisterne neben Zisterne. Lasst uns große Dinge von unserem großen Gott erwarten. Lasst uns Hunger nach Gott haben. Ein spanisches Sprichwort sagt, el que no llora, no mama. Der nicht schreit, wird auch nicht gestillt. Da geht es um das Baby. Wer nicht schreit, wird nicht gestillt. El que no llora, no mama. Grabt in diesem Tal Zisterne neben Zisterne. Und es gilt heute, nicht erst morgen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Macht Gruben, Zisternen. Und zwar nicht erst morgen. Gruben oder Zisternen zu graben ist kein Kinderspiel, wie ich schon sagte, es kann harte Arbeit sein. Im Glauben zu leben geht gegen unsere Natur. Hoffen und vertrauen, wenn alles um mich herum düster erscheint, ist nicht einfach. Grabt ihr Gruben in eurem Leben? Hier noch eine Art, Gruben zu bauen. Paulus sagt, Philipper 4, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so, wie ich es euch gesagt und vorgelebt habe. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Grabt Gruben in diesem Tal. Du sagst, ich kann keine große Grube graben. Das ist zu anstrengend. Ja, dann grab eine kleine. Eine kleine Grube, das reicht. Gebrauche deine Talente. Jeder hat seinen Platz in der Gemeinde. Jeder Christ ist ein lebendiger Stein vom Architekten Jesus Christus selber dahingestellt, wo er ihn haben möchte. Grabe dort, wo Gott dich gebrauchen will, deine Zisterne und rechne damit, dass Gott sie selbst mit Wasser füllen wird. Ja, und jetzt der nächste kurze Punkt. Gottes Aufgabe? Ganz klar. Die Gruben, die wir gegraben haben, mit Wasser füllen, mit Heiligem Geist füllen, mit seiner Antwort füllen. Wie und wann dieses Wasser kommt, das ist allein Gottes Sache. So manches Mal hätten wir die Antwort gerne jetzt. Ich bete, ich habe Not, ich möchte jetzt die Antwort, die mir gefällt. Aber Gott hat ein anderes Verständnis von Zeit und von seiner Art. Wir graben die Gruben und das Segenswasser Gottes kommt einfach nicht. Es ist seine Sache. Es ist seine Sache, wann das Segenswasser kommt. Das Füllen ist seine Sache. Denn so spricht der Herr, ihr werdet weder Wind noch Regen sehen, dennoch soll das Tal voll Wasser werden, dass ihr und eure Leute und euer Vieh trinken könnt. Und das ist noch ein geringes vor dem Herrn, er wird auch die Moabiter in eure Hand geben. Ja, Gott sorgt für uns und er kommt nie zu spät. Gott kommt spätestens pünktlich, rechtzeitig. Ich komme zum Schluss. Nicht nur das Wasser hatte Gott geschickt, das war ein geringes vor dem Herrn, sondern er hat die Feinde in Israels Hand gegeben. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir weniger aus eigener Kraft tun und mehr aus Jesu Kraft tun, wenn wir das lernen, mehr und mehr lernen, ich bin auch dabei, zu lernen, aus Jesu Kraft zu leben, abhängig von ihm zu sein, dann würden wir mehr Siege in unserem Leben sehen. Nächste Woche feiern wir Christen Pfingsten, das Kommen des Heiligen Geistes auf alle Gläubigen, die Geburtsstunde der Kirche. Also lasst uns Gruben graben in der Wüste und Gott bitten, dass er das Wasser schickt. Komm zu Jesus, vertrau ihm, grab eine Zisterne, eine Grube in deinem Herzen, eine Grube voll Sehnsucht nach Gott, eine Grube des Gebets, eine Grube der Stille und Gott wird deine Seele sättigen. Er hört den Demütigen und sieht die Tränen. Gott segne uns alle und jeden Einzelnen. Amen.